Heutzutage leben wir wie noch nie zuvor in einer Kultur der Maßlosigkeit. Hier in Deutschland ist es uns zu jeder Zeit alles verfügbar. Während Menschen früher hart arbeiten mussten, um irgendwie eine Ernte einfahren zu können, können wir heute einfach in den Supermarkt gehen und uns aussuchen, was unser Herz begehrt. Und ich glaube, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, warum Süchte gerade heutzutage immer mehr und mehr in unserer konsumorientierten Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Und gerade weil dieses Thema so wichtig ist und so verbreitet ist, haben wir uns überlegt, dass wir uns heute mal Zeit nehmen wollen, genau dieses Thema uns unter die Lupe zu nehmen. Und uns fragen, was hat die Bibel zu Süchten zu sagen? Hat sie überhaupt was zu Süchten zu sagen? Oder brauchen wir vielleicht einfach einen Arzt? Doch bevor wir uns mit Süchten an sich beschäftigen können und was das Wesen von Sucht ist, ist es von allergrößter Wichtigkeit. Und das möchte ich wirklich betonen, dass wir hier nicht sitzen und zuhören, um andere später verurteilen zu können. Deswegen war auch mir der Bibeltext aus Matthäus 7 so wichtig. Denn wir müssen verstehen zuallererst, dass wir alle, jeder Einzelne unter Abhängigkeiten leidet oder zumindest mal gelitten hat. Ich finde, gerade beim Thema Sucht neigen wir, wie bei kaum einem anderen Thema dazu, die Menschheit in zwei Gruppen zu teilen. Es gibt die Süchtigen und es gibt die Nichtsüchtigen. Und ich gehöre ja natürlich zu den Nichtsüchtigen. Und ich möchte aber sagen, dass die Realität ganz anders aussieht. Jeder Mensch hat schon Erfahrung mit Abhängigkeiten gemacht. Und natürlich, wenn wir den klinischen Begriff nehmen, der in der Medizin verwendet wird, dann ist nicht jeder von uns süchtig. Aber ich möchte heute den Fokus nicht nur auf diesen klinischen Begriff nehmen, wenn schon ganz viel Leid auch darin passiert, sondern viel früher ansetzen, bei dem Phänomen der Abhängigkeit. Wir alle haben schon Erfahrungen gemacht mit Begierden, starken Verlangen und Lüsten, die ein Nein als Antwort nicht akzeptieren. Wir kennen dieses Verlangen nach noch einmal mehr. Und die Liste an Süchten, Eugen hatte das schon angedeutet, die ist eigentlich viel länger. Ich habe hier mal einen Teil aufgelistet. Es geht über Ärger, Liebe, Sport, Schlaf, Schmerz, Fernsehen, Arbeit, Zucker, Menschen, Koffein, Diebstahl und so weiter. Also die Liste ist hier noch nicht zu Ende. Es gibt so viele Dinge, die uns in eine Abhängigkeit bringen können. Und deswegen finden wir auch Paulus Worte in Römer 7, Vers 19 so ansprechend, wenn er sagt, ich will eigentlich das Gute tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse und tue es dennoch. Der Kirchenvater Augustinus beschreibt dieses Gefühl der Abhängigkeit in eindrucksvollen Sätzen, die unsere Erfahrung sehr gut widerspiegeln. Er schreibt, danach seufzte ich, gebunden nicht von fremder Kette, sondern von meinem eigenen eisernen Willen. Mein Wollen hielt der Feind gefangen und von ihm aus hatte er mir eine Kette geschmiedet und mich umschlungen. Denn aus dem verkehrten Willen geht die böse Lust vor. Und wer der bösen Lust dient, dem wird sie zur Gewohnheit. Und wenn der Gewohnheit nicht Widerstand leistet, dem wird sie zur Notwendigkeit. Also, wenn das nicht schon im 4. Jahrhundert eine unglaubliche Beschreibung von dem Gefühl von Sucht ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir kennen dieses Gefühl, in einer Falle gefangen zu sein, verzweifelt zu sein vor Hunger und Durst nach etwas, etwas, das wir nicht loslassen können, auch wenn wir wissen, dass diese Abhängigkeit uns am Ende mit einer Leere zurücklässt, ohne Hoffnung auf Freiheit oder ein Entkommen. Es ist wie ein Juckreiz, den man am liebsten kratzen würde und wo man eigentlich weiß, eigentlich sollte ich das nicht machen, das ist nicht so gut. Nur ein seelischer Juckreiz. Und der einzige Unterschied zwischen klinisch Süchtigen und klinisch Nichtsüchtigen besteht darin, dass bei diesen Menschen die Folgen viel deutlicher zu sehen sind. Und dass es wahrscheinlich auch oft schlimmere Folgen beinhaltet. Darum ist ganz wichtig, dass du, bevor du auf andere schaust, du erstmal dir selbst predigst. Und deswegen versteht diese Predigt auch als eine Predigt von einem Abhängigen zu Abhängigen. Auch ich brauche Freiheit, brauche Befreiung, die ich nicht in mir selbst finden kann. Und auch ich musste in der Predigtvorbereitung genau diese Dinge vor Gott bringen. Erstmal selbst bei ihm Befreiung erleben. Und erst dann können wir uns umschauen und anfangen, auch anderen zu helfen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich, was ist überhaupt Sucht? Was ist das Wesen von Sucht? Wir wissen oder haben festgestellt, dass ein gewisses Gefühl von Abhängigkeit ist vielen von uns bewusst. Und im allgemeinen Sprachgebrauch ist Sucht zu so einem dehnbaren Begriff geworden. Es fängt schon an mit so einem kleinen Satz wie, boah, ich bin so süchtig nach dieser Schokolade. Bis hin zu schwerwiegenden Süchten wie Alkohol, Drogen, wo echt tiefe Ketten oder feste Ketten einen fesseln. Aber die Frage ist, was ist Sucht jetzt überhaupt? Heutzutage sehen viele Psychologen und auch in der Medizin Sucht als eine Krankheit. Und wir wollen uns fragen, ist Sucht denn wirklich eine Krankheit? Sind Süchtige einfach nur krank, ein Opfer ihrer Suchterkrankung? Zuerst müssen wir festhalten, wissenschaftlich gesehen gibt es keinen Unterschied zwischen einem Süchtigen und einem Nichtsüchtigen. Medizinisch können wir da keine Unterschiede erstmal feststellen. Und dieser übermäßige Konsum, der passiert ja nicht einfach mit mir. Nein, der Süchtige spürt, dass es sich lohnt, wenn auch nur kurzfristig, sich dieser Sucht hinzugeben. Süchtige treffen immer wieder die Entscheidung, die Sucht nicht aufzugeben. Wie ein langjähriger Alkoholiker das mal an sich selbst beobachtete, er sagte, wenn das Verlangen zuschlägt, komme ich mir vor, als würde ich zwischen zwei Gespannen hin und her gezogen. Und sein Freund fragte ihn, und wer gewinnt? Der Alkoholiker antwortet, das Pferd, zu dem ich Hü sage. Und das trifft es, finde ich, ganz gut. Das Konsumieren der Suchtsubstanzen oder Aktivitäten ist beabsichtigt. Denn man profitiert für eine kurze Zeit davon. Man vergisst oder man bestraft sich, man bewältigt Gefühle, man verdrängt die Einsamkeit und noch vieles mehr. Und sogar die Psychologie bestätigt, dass der Süchtige verantwortlich ist für seine Sucht. Dass man ihn nicht aus dieser Verantwortung entziehen sollte. Und dass sie auch versuchen, durch den Konsum irgendetwas zu kompensieren. Warum ist es mir wichtig, dieses Thema, dass wir Sucht von Krankheit unterscheiden? Das Problem nämlich ist, dass solche Worte wie Alkoholkranke, Suchtkrankheit, Therapie und Suchtkrankenhilfe, sie vermitteln, dass der eigentliche Grund irgendwo in unserem Körper zu finden ist, in unserer Genetik oder sonst wo, und wir einfach hilflos dem ausgeliefert sind. Aber das Problem liegt eigentlich in unserem Herzen. Denn die Bibel macht klar, dass das Hauptproblem des Menschen nicht Sucht oder sonst irgendwas ist, sondern es ist die Sünde. Und deswegen ist auch das größte Problem erstmal eines Süchtigen nicht seine Sucht, sondern es ist die Sünde in ihm. Und in der Tat ist Sucht auch Sünde. Denn viele Bilder, die die Bibel gebraucht, um Sünde zu beschreiben, passen eins zu eins auch auf das Thema Sucht. In allererster Linie ist Sucht ein Herrschaftsproblem. Die Frage ist nämlich, wer ist in der Sucht dein Gott? Ist es Jahwe, der Gott Israels, oder sind es deine Begierden? Denn Süchtige, sie beten diese Dinge an. Und das eigentliche Wesen der Sucht besteht darin, dass wir entschieden haben, das Reich Gottes zu verlassen und außerhalb davon im Land der Götzen nach Glück zu suchen. Sucht ist also nichts anderes als Götzendienst. Und die Bibel erlaubt uns, die Definition von Götzen nicht nur auf irgendwelche Statuen zu begrenzen, sondern auf alles zu erweitern, worauf sich unsere Zuneigung richtet, wonach wir in sündiger Weise verlangen. Götzendienst betrifft alles, was wir verehren. Die Lust nach Vergnügen, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Macht, nach Kontrolle, all das können Götzen in unserem Leben werden. Gott hat uns eigentlich dazu geschaffen und berufen, zu seiner Ehre zu leben und ihm ähnlich zu sein. Eine wirklich edle Berufung eigentlich von Gott, die wir jedoch eintauschen gegen die Anbetung von Götzen. Ein einerseits irgendwie überraschender Zug, dass wir das machen, aber er ist trotzdem gezielt und clever geplant und ausgeführt. Aber warum machen wir das? Warum tauschen wir Gott aus durch andere Götzen? Wisst ihr, zu Gottes Ehre zu leben, ist ziemlich demütigend für unsere sündige Natur. Es bedeutet, dass nicht wir das eigentliche Original sind. Nicht wir bekommen Ehre und wir sind gänzlich abhängig von dem einen, dem wir ähnlich werden sollen. Und um das zu umgehen, weil wir das nicht wollen, weil unser Herz mehr will, verehren wir andere Dinge, die uns hoffentlich das geben, was ich will. Götzendienst hat immer zum Ziel, die Götzen zu unserem Vorteil zu manipulieren. Unsere selbstfabrizierten Götzen sind nur Marionetten und ein Mittel zum Zweck. Natürlich wollen wir nicht von Alkohol, Drogen, Sex und all den anderen Dingen beherrscht werden. Nein, wir wollen erstmal, dass diese Dinge uns das geben, was wir wollen. Schöne Gefühle, ein besseres Selbstbild, das Gefühl von Macht oder wonach auch immer sich unser Herz sehnt, wonach es auch immer begehrt. Aber es gibt ein Problem, nämlich diese Götzen, sie sind nicht kooperativ. Sie lassen dich nicht einfach machen, was du willst. Denn anstatt dass du deine Götzen im Griff hast, fangen sie an, dich zu beherrschen. Und bald sind nicht mehr die Götzen deine Diener, sondern du bist ein Diener der Götzen. Und du wirst genauso wie sie, taub, stumm, blind, völlig ohne Verstand und irrational. Im Psalm 115 schreibt der Psalmist folgende Worte: Genauso starr und tot sollen alle werden, die diese Götzen schufen, und auch alle, die solchen Götzen vertrauen. Ja, Gott hat uns mit körperlichen Bedürfnissen und einem körperlichen Verlangen geschaffen, die zum Genuss führen dürfen und können. doch nur, wenn sie innerhalb bestimmter, von Gott gesetzter Grenzen ausgeführt werden und im Glauben gelebt werden. Doch anstatt Essen, Sex und alles andere als von Gott geschenkte Vergnügen zu genießen und Gott Danke dafür zu sagen, beginnen wir sie anzubeten. Unser Herz liebt einfach viel zu sehr die genussvollen, kurzlebigen Vergnügungen, anstatt dass es vor ihnen die Flucht ergreift. Und das Wesen des Götzendienstes passt maßgeschneidert auf die moderne Sucht. Drogen und Sex sind die modernen Kälber, goldenen Kälber, die von uns Süchtigen aufgestellt werden, um Bedeutung, Macht und Genuss jenseits von Gott zu finden. Wir glauben oft, wir hätten Leben gefunden. Aber mit jeder unserer Erfahrung, mit denen wir verführt werden, ist kurzlebig und sie bringt uns den Tod. Aber Götzendienst ist, Sucht ist nicht nur Götzendienst, sondern Sucht ist auch Ehebruch. Und das Bild des Ehebruchs bringt die intime Seite des Götzendienstes zum Vorschein. Wir verlassen den Gott, der uns erschaffen hat, der uns liebt, der unser Vater ist, der Gemeinschaft mit uns haben will, und wenden uns anderen Göttern zu. Wir verlassen unsere Eltern und sagen ihnen, du bist nicht mehr mein Vater. Wie schmerzhaft das für Gott sein muss. Und das Bild des Ehebruchs wird immer wieder in der Bibel verwendet. Das zeigt, dass wenn wir uns anderen Götzen zuwenden, wir unseren liebenden Gott wirklich das Herz brechen. Ich finde die Worte in Jeremia 2, Vers 13, die bringen das so gut auf den Punkt. Denn mein Volk hat eine doppelte Sünde begangen. Erst haben sie mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Und dann haben sie sich rissige Zisternen ausgehauen, die überhaupt kein Wasser halten. Und der Begriff des Ehebruchs bringt auch noch so viel mehr mit ein, was wir als Süchtige nur zu gut kennen. Man führt ein Leben im Geheimen, das jederzeit ans Licht kommen kann. Mit unserer Sucht verursachen wir großen Schmerz, auch nicht nur bei Gott, sondern auch bei unseren geliebten Menschen. Und ja, die Sucht kann sogar so weit führen, dass wir wie bei einer Affäre alles wegwerfen, was wir hatten. Und es sieht alles wirklich so irrational aus. Aber wir können nicht anders. Sucht und Sünde sind unvernünftig. Sie machen keinen Sinn. Sie schauen nicht in die Zukunft. Sie beachten nicht die Konsequenzen. Besonders, wenn wir die Folge nicht unmittelbar spüren. Sünde und Sucht kennt nur, ich will. Ich will mehr. Und das Bild des Götzendienstes und des Ehebruchs betonen unser eigenes Verschulden. Aber, und das ist ganz wichtig, die Bibel macht uns klar, dass Sünde mehr ist als nur eine bewusste Entscheidung. Sünde ist mehr als bewusste Rebellion gegen Gott. Sie macht uns blind. Sie kontrolliert uns und versklavt uns. Sie schikaniert und kontrolliert uns wie ein brutaler Sklaventreiber. Nicht umsonst sagt Jesus in Johannes 8, Vers 34, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Die Sünde nimmt dich gefangen, sie überfällt dich. Und kein Wunder, dass es sich Sünde und Sucht auch so anfühlt wie eine Krankheit, gegen die man nichts machen kann, die irgendwie von außen kommt. Und tatsächlich benutzt die Bibel sogar an wenigen Stellen den Begriff der Krankheit für Sünde. Und an dieser Stelle, um kurz zu verstehen, warum es mir vorher war, zu sagen, es ist keine Krankheit, ist es wichtig, dass wir die Bibel in ihrer Gesamtheit ansehen und nicht nur isolierte Bilder. Die Versklavung durch die Sünde, die jeder von uns schon auf verschiedene Weisen erfahren hat, ähnelt Sklaverei und Krankheit in vieler Hinsicht. Aber es gibt halt auch Unterschiede. Alle Bilder und Vergleiche haben ihre Grenzen. Wenn wir zum Beispiel, ich nehme mal ein ganz anderes Beispiel, wenn wir sagen, jemand läuft schnell wie der Wind, dann ist das ein Bild dafür, wo er in gewissen Eigenschaften teilweise wie der Wind ist, aber in vielen anderen auch nicht. Und das ist ein Vergleich, den man macht. Und genauso ist das auch mit der Sünde und Sucht und dem Aspekt der Krankheit. Denn in manchen Teilen ist Sucht wie eine Krankheit und in anderen eben nicht. Der Hauptunterschied besteht darin, dass wir die Versklavung durch die Sünde, dass wir dafür selbst verantwortlich sind. Und obwohl wir sie freiwillig wählen, fühlen wir uns doch zu ihr hingezogen. Wir wollen sie. Der Wille, unser Wille ist zur Sünde hingeneigt. Und diese erweiterte Perspektive macht uns klar, dass wir auf der einen Seite der Sünde hoffnungslos ausgeliefert sind, aber auf der anderen Seite sie auch clever und berechnend freiwillig wählen. Wir werden geplagt und sind dennoch verantwortlich. Gleichzeitig bemitleidenswerte Versklavung und auf der anderen Seite offenkundige Rebellion und Egoismus. Und ich weiß, es hört sich widersprüchlich und paradox an, aber darin besteht der Kern aller sündigen Gewohnheiten. Wenn wir außer Kontrolle geratene Natur der Sünde verneinen, dann gehen wir davon aus und sagen, jeder kann sich selber retten. Dann würde ein "Hör auf damit" reichen. Und Menschen könnten sich selber retten und wir wären nicht abhängig von Gott. Wir brauchten Gottes Hilfe nicht. Aber gleichzeitig bekommen wir auch Probleme, wenn wir die kontrollierte und zielgerichtete Natur der Sünde ignorieren. Menschen, die in eine Abhängigkeit geraten sind, werden immer schneller die Schuld woanders suchen als bei sich selbst. Und wenn man die persönliche Verantwortung ignoriert, sind die Süchtigen gegenüber ihrer Krankheit einfach nur ausgeliefert und haben keine Chance auf Heilung. Und diese biblisch neu formulierte Sicht von Sucht ist ganz, ganz wichtig. Es ist gleichzeitig Krankheit und gleichzeitig selbstverschuldet. Sucht ist die Gebundenheit an die Herrschaft einer Substanz, Aktivität oder eines Zustandes, die dann zum Mittelpunkt des Lebens wird und sich selbst gegen die Wahrheit so sehr verteidigt, dass sogar schlimme Folgen nicht zur Umkehr führen, sondern zu immer größerer Entfremdung von Gott. Das ist das Bild, das uns die Bibel von Sucht zeichnet. Sucht ist genauso Teil von Sünde, weil Sünde ist so eine breite Kategorie, die sowohl den Ungehorsam als auch die quälende Sklaverei alles beinhaltet. Und Sucht ist wahrscheinlich schon stärker betont auf der Seite der Sklaverei, aber nicht völlig. Jetzt ist die Frage, die wahrscheinlich alle von uns viel mehr interessiert als das Wesen von Sucht, aber es ist trotzdem wichtig, wie werden wir frei? Können wir überhaupt frei werden? Und in der Tat muss ich leider zugeben, wir sind machtlos gegenüber Sünde und Sucht. Wir sind machtlos, unsere eigenen Neigungen und Wünsche zu verändern. Ohne Gott können wir das nicht. Aber die Bibel macht uns Hoffnung, dass wir nicht ewig Sklaven der Sünde sein müssen, sondern dass wir frei werden können. So schreibt Paulus in Römer Kapitel 6, Verse 17 bis 18, den Römern: Aber Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist und was jetzt euer Leben bestimmt. Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Die Bibel gibt uns einen Ausweg aus der Sünde, einen Ausweg aus der Sucht. Es gibt Hoffnung. Aber wie kommen wir dahin? Also Paulus schreibt ja zu Menschen, die schon frei geworden sind. Aber wie werden wir zu diesen Menschen? Der erste Schritt, den wir brauchen, und das ist immer der allererste Schritt, wir brauchen Selbsterkenntnis. Wenn du nicht verstehst, dass du ein Problem hast, dass du dich von Gott entfernt hast und anderen Götzen dienst, dann wirst du keine Befreiung erleben. Echte Reue und ein wahrhaftiges Schuldbekenntnis sind Voraussetzung für die Veränderung durch Gott. Wenn du nur Angst hast vor den Folgen deiner Sucht und denen entfliehen willst, weil du, keine Ahnung, Angst hast vor einer möglichen Scheidung oder Angst hast, deinen Job wegen deiner Sucht zu verlieren, dann wirst du keine Veränderung erleben. Das ist keine echte Reue. Du musst verstehen, dass du schuldig bist und wirklich auch Böses getan hast. Nicht die Konsequenzen, vor denen du Angst hast, sollten dich zum Bekenntnis führen, sondern die Tat an sich. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, der Sünde, der eigenen Sünde ins Auge zu sehen, ist hart und schmerzhaft. Aber unser Bekenntnis darf verbunden sein mit Hoffnung und Freude, weil wir wissen, dass es mit Sündenvergebung verbunden ist. Jesus ist für uns, für deine und für meine Schuld am Kreuz gestorben. Deswegen, wenn wir bekennen, dürfen wir auch gleichzeitig wissen, uns ist vergeben. Und dann können wir mit dem Autoren von Psalm 130 sagen, wenn du, Herr, jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Unglaubliche Worte, die so viel Hoffnung spenden. Doch Bekenntnis ist nur der erste Schritt Richtung Freiheit. Denn Christus hat nun für deine Schuld bezahlt und mit dem Bekenntnis, wenn wir uns zu Gott wenden, reißt er auch unsere Ketten raus und wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, aber wir haben immer noch unsere sündigen Gewohnheiten. Sünde, Sklaverei und Götzendienst, sie verschwinden meist nicht über Nacht. Es ist ein christliches Gerücht, das besagt, dass Veränderungen ein Ereignis sein müssen. Und aus irgendeinem Grund denken wir fälschlicherweise, dass eine sofortige Befreiung aus der ganzen Sklaverei der Sucht glanzvoller daherkommt als ein allmählicher Prozess, wo der Mensch Stück für Stück verändert wird. Die Bibel sagt uns, dass das Leben als Christ ein permanenter Kampf ist, in dem wir Gott nach und nach ähnlicher werden und nach lernen, unser Fleisch abzutöten. Unsere Begierden, unsere Lüste, nach und nach mit Gott lernen. Und es ist nichts Schlechtes, sondern es ist wundervoll. Denn Gott möchte uns nach und nach darin begleiten und uns zeigen, wie wir frei werden können. Um das euch zu zeigen, in demselben Abschnitt, in dem Paulus schreibt, dass sie frei geworden sind, dass die Römer frei sind vor der Sklaverei, schreibt er auch und fordert sie auf und sagt, achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seine Begierden nicht nachgebt. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Unrecht zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Paulus müsste das nicht aussprechen, wenn nicht die Gefahr besteht, dass es wieder passiert. Und wenn wir nicht nach und nach lernen müssten, auf dem Weg der Heilung voranzuschreiten. Denn der Bekenntnis ist der erste Schritt, aber dann beginnt Nachsorge. Und Rückfälle in der Sucht sind nicht ungewöhnlich. Sie bedeuten nicht, dass du kein Christ bist oder Gott nicht verstanden hast. Lass dich davon nicht entmutigen, sondern wir dürfen dann in diesen Momenten zu Gott kommen und wieder Vergebung erlangen und lernen, was es bedeutet, dass wir Menschen schwach sind und Gott größer ist als all das. Und da Sünde ja nicht nur Versklavung ist, sondern auch immer unsere eigene Verantwortung mit drin ist, sollten wir nicht passiv sein. Denn Gott stattet dich mit allem aus, was du brauchst, um frei zu werden. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu. Gott ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das heißt, die Versuchung, die du erleben wirst, Gott nimmt nicht alle Versuchungen weg, aber jede Versuchung, die Gott in deinem Leben zulässt, ergibt er dir eigentlich auch das Werkzeug, dass du gegen sie bestehen kannst. Was sind jetzt praktische Schritte, um völlig frei zu werden? Die Bibel ist da ganz einfach. Sie gibt keinen 12-Schritte-Plan, dass du erstmal das machen musst, dann musst du das machen, sondern sie gibt uns eine Person, die wir kennenlernen müssen. Und zwar Gott selbst. Die Bibel sagt, wenn du Gott kennenlernst und umso besser und umso mehr du über ihn weißt, umso freier wirst du werden. Nicht du musst anfangen, die Sünde zu töten in erster Linie, sondern das Erste, was du machen musst, ist zu Gott zu kommen. Setz dich zu deinem Vater. Lies die Bibel. Besuch Gottesdienste. Such Gott, so oft du nur kannst. Und während du Zeit mit deinem wundervollen Vater verbringst, wird Gott dich verändern. Das wird nicht anders gehen. Du wirst nicht mal merken, wie du dich anstrengst. Du wirst merken, wie plötzlich nach und nach sich Dinge in deinem Leben verändern, ohne dass du etwas tust. Ich möchte mal erzählen von einem unglaublichen Beispiel. In den letzten Jahren sind meine Frau und ich immer wieder auf Freizeiten gefahren, wo es sehr viele Kinder gibt, die aus richtig schlimmen Verhältnissen kommen. Ich würde sagen, 80% der Kinder haben keine christlichen Eltern und sie haben teilweise gar keine Eltern, Eltern im Gefängnis oder sonst wo. Sie sind Waisen oder in Pflegefamilien und haben richtig, richtig viele Schwierigkeiten. Und immer wieder kommen Sozialarbeiter dann auch auf dieses Camp, um sich anzugucken, was wir da überhaupt machen mit den Kids. Und diese Sozialarbeiter haben mal erzählt, dass sie erstaunt sind, wie verändert die Kinder zurückkommen. Sie sagen, sie sind hier 2-3 Wochen auf dem Camp. Sie kommen als ganz andere Menschen zurück. Sie sind viel liebevoller, geduldiger. Sie gehen ganz anders miteinander um. Sie fragen sich, was macht ihr mit denen? Ganz einfach. Sie verbringen ganz viel Zeit mit Gott. Wir haben viele Andachten. Wir als Mitarbeiter sprechen immer wieder mit denen über Gott. Und sie lernen Gott kennen. Und ohne, selbst die sich nicht für Gott entscheiden, fangen an, sich in diesem Licht Gottes zu verändern. Ohne dass wir extra sagen, du darfst nicht, sondern wir zeigen ihnen, wer Gott ist. Wir lernen Gott kennen und das verändert sie. Und eine ganz zentrale Reaktion auf Gott ist Gottesfurcht. Und die Zeit reicht nicht, um Gottesfurcht jetzt nochmal genau zu definieren, was das jetzt ist. Aber lies die Bibel und beschäftige dich auch mit dem Thema Gottesfurcht. Weil das wird dir helfen, dich von deinen Süchten abzuwenden. Und ein weiteres Thema, was auch mit dem Kennenlernen von Gott verbunden ist, ist, dass Gott gewisse Lügen, die du glaubst, entlarven wird. Zum Beispiel, dass du eine bestimmte Sache brauchst, um wirklich glücklich zu werden. Gott entlarvt diese Lügen und zeigt dir neue Wahrheiten für dein Leben, die dich frei machen. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, nimm dir Zettel, Notizzettel, schreibe Gottes Wahrheiten auf und klebe sie überall in deiner Wohnung, in deinem Haus auf, damit du immer wieder daran erinnert wirst, dass du nicht der Lüge der Sünde glaubst, sondern der Wahrheit Gottes. Aber es gibt noch einen weiteren Teil, der natürlich auch damit verbunden ist, Gott kennenzulernen. Aber da Sünde auch Selbstverantwortung ist, müssen wir lernen, Nein zu sagen. Gott gibt uns die Kraft dafür, trotzdem ist Selbstverantwortung ein wichtiger Punkt. Und Selbstdisziplin heißt nicht selbstständig. Also ganz wichtig, wir brauchen die Gnade Gottes. Wenn wir Schritt 1 und 2 nicht machen, brauchen wir bei 3 gar nicht anzufangen. Das wirst du nicht schaffen. Aber in Schritt 1 und 2 lernst du Schritt 3. Du wirst lernen, Nein zu sagen. Und dann musst du auch anfangen, das in die Tat umzusetzen. Die Frage ist, willst du wirklich Selbstdisziplin lernen? Denn das ist eine wichtige Frage, weil es geht nicht darum, manchmal selbstdiszipliniert sein. Oder Selbstdisziplin ist auch keine Pille, die wir einfach schlucken und plötzlich sind wir selbstdiszipliniert. Selbstdisziplin hat auch mit Schweiß und Tränen zu tun. Wir müssen auch kämpfen. Christ zu sein ist auch ein ständiger Kampf, bis Gott uns irgendwann ganz hier von dieser Welt erlösen wird. Und da kann es hilfreich sein, eine Strategie aufzubauen. Nicht sich einfach vornehmen, okay, ab jetzt sage ich einfach Nein, sondern zu überlegen, was gibt es für praktische Möglichkeiten, dass ich Barrieren mir baue, damit ich eben nicht an meine Suchtsubstanz rankomme. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Frage auch andere Leute. Haben Sie vielleicht Tipps oder Erfahrungen, wie Sie gelernt haben, solche Mechanismen aufzubauen, dass Sie sich selbst erinnern, davon wegzubleiben? Und in diesem ganzen Prozess ist es so wichtig, dass wir eine Gemeinde haben, dass wir Menschen haben, die von dieser Sucht wissen und die dich begleiten und nicht alleine lassen, die dich unterstützen. Du brauchst Menschen, die dich nicht verurteilen. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der Hebräerbrief ist immer das Problem, der hat keinen, wir wissen nicht, wer der Autor ist. Aber, also der Schreiber des Hebräerbriefs, er sagt, ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Also wir brauchen, Gott hat das so geschaffen, Gott wollte es, dass wir gegenseitig füreinander da sind. Und es muss ja auch nicht die ganze Gemeinde von deiner Schwachheit wissen, womit du genau zu kämpfen hast. Wichtig ist, du musst dich nicht hier als perfekter Mensch präsentieren. Das hier ist ein Krankenhaus. Hier sitzen Kranke drin. Der einzige Arzt ist Gott, nicht wir Menschen. Aber Gott wollte, dass wir uns als Kranke gegenseitig mit seiner Hilfe helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass du eine Gemeinde hast, ein Zuhause, die für dich da sind und für dich beten. 4 praktische Schritte, wie wir frei werden. Ist aber auch so, vielleicht bist du sogar schon voll in diesen Schritten drin. Du lernst gerade Nein zu sagen, du hast eine Gemeinde, du lernst Gott kennen und du merkst, du wirst immer freier von deiner Sucht. Ist aber auch die Sache, jetzt kommt jemand anders auf dich zu und fragt dich, kannst du mir helfen? Was kann ich tun, um anderen zu helfen? Und wir kommen zu dem letzten Punkt dieser Predigt. Ein paar praktische Tipps, mit denen wir anderen helfen können. Und zuerst möchte ich betonen, dass das Leid der Menschen, die unter oder die den Abstieg geliebter Menschen mit in die Sucht miterleben und vor allem in so richtig tiefe Gefilde der Sucht, das kann nicht zu hoch angerechnet werden. Denn weil Süchtige ihre Götzen über alles andere stellen, es ist richtig schwer, mit ihnen in einer Beziehung zu leben und nur zusehen zu können, wie sie sich selbst zerstören. Und dir möchte ich erstmal Mut machen. Gib nicht auf, sondern komm vor und bringe ihn zuerst dein Schmerz und dein Leid. Aber du kannst auch noch andere Schritte einleiten. Wenn der Süchtige noch nicht seine Sucht bekannt hat und noch gar nicht um Entschuldigung gebeten hat, dann ist es wichtig, dass wir zuallererst dort ansetzen. Und dafür ist es notwendig, dass wir den Süchtigen liebevoll mit der Wahrheit konfrontieren. Denn von alleine wird der Süchtige wahrscheinlich nicht auf seine eigene Sucht kommen oder sie wirklich zugeben. Und warte auch nicht, manchmal denkt man, ja, ich warte, bis er ganz unten angekommen ist, damit die Wahrheit besser bei ihm ankommt. Du glaubst nicht, wie tief es gehen kann und es geht immer tiefer. Deswegen bereite eine Konfrontation vor. Und das meine ich auch so, bereite sie vor. Mach dir vorher Gedanken, indem du zuallererst dein eigenes Herz prüfst. Habe ich wirklich richtig gesehen? Und warum will ich ihn überhaupt konfrontieren? Was ist meine Motivation dahinter? Und bin ich mir auch meiner eigenen Sündhaftigkeit bewusst? Damit du eben von Sünder zu Sünder reden kannst und nicht von oben herab. Denn jeder von uns hat private Götzen und hat auch mit Sünde zu kämpfen. Hol dir auch Rat von anderen ein, wie du vielleicht den Menschen weise konfrontieren kannst. Tu Buße und bete. Und dann versuche ihn zu konfrontieren. Und grundlegend für eine Konfrontation ist Matthäus 18. Das werden wir jetzt nicht genauer besprechen, könnt ihr gerne selber nochmal nachlesen. Aber das bedeutet zuallererst, gehst du alleine zu dem Süchtigen. Nicht mit irgendwelchen Zeugen, sondern erstmal ganz alleine. Und du versuchst, eine Atmosphäre zu schaffen, in der auch der Süchtige leicht die Wahrheit, etwas zugeben kann. Nenne die Wahrheit oder das Problem ganz klar beim Namen. Versuch nicht drum herum zu reden, weil es kann sein, dass es dann gar nicht bei ihm ankommt. Und gleichzeitig spreche mit Liebe und Geduld. Und es wird ziemlich sicher passieren, dass der Süchtige dir nicht zuhören will. Er wird wahrscheinlich auch wütend antworten in den meisten Fällen. Und nimm das nicht persönlich. Es ist normal, dass der Süchtige sich in dem Moment angegriffen fühlt. Habe keine Angst und lass dich auch nicht von ihm manipulieren, sondern bringe die Fakten ganz klar auf den Tisch. Und vielleicht hast du mit der ersten Konfrontation den Süchtigen gewonnen und er tut wirklich echte Buße und will sich verändern. Dann ist super. Dann kannst du den nächsten Schritt überspringen. Aber wenn nicht, dann musst du eine weitere Konfrontation starten. Und zwar dann mit mehreren Zeugen. die die Sucht am besten auch beobachtet haben oder aber die Auswirkungen dieser Sucht selber gespürt haben. Und bereite auch mögliche Schritte vor, die in Kraft treten, wenn der Süchtige deinen Rat nicht zu Herzen nimmt und sich nicht verändern will. So kannst du zum Beispiel, und das ist ein Beispiel zu nennen, jegliche finanzielle Unterstützung entziehen und sagen, hey, wenn du weiter das machen willst, dann gibt's kein Geld mehr. Oder, aber du, ein anderes Beispiel, wenn ich nochmal Drogen hier finde, dann werde ich die Polizei rufen. Und ganz klare Maßnahmen vorher überlegen, die in Kraft treten, wenn gewisse Dinge passieren. Die Frage ist, was mache ich, wenn der Süchtige auch dann jede Hilfe ablehnt? Zuerst setzt du diese Konsequenzen, die du dir vorher überlegt hast, mit deinem Team, setzt dir sie in Kraft. Und du bereitest dich dann aber auch vor, den Süchtigen erneut zu konfrontieren. Wenn er Mitglied in einer Gemeinde ist, dann müssen weitere Schritte eingeleitet werden. Aber ihr als Familie und Freunde, ihr solltet niemals aufgeben. Durch kluges und kreatives Nachdenken und Gebet und Rat anderer Christen findet man noch viele Möglichkeiten, den Süchtigen zu konfrontieren. Versucht, aus der letzten Konfrontation zu lernen und es neu zu planen. Es ist eine Rettungsaktion. Und nur weil es beim ersten Mal die Rettung nicht geklappt hat, gebt nicht auf, sondern versucht es wieder. Wenn Personen darunter leiden, durch Missbrauch oder anderes, dann sollten diese Personen geschützt werden. Sofort. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Personen, die wegen dieser Sucht dann leiden müssen, die sollen irgendwie geschützt werden. Und sollte die Person dann irgendwann Reue zeigen und von Gott, von seiner Schuld wirklich bekennen, dann kommt die Nachsorge. Dann kommt das, was ich vorhin über die Nachsorge gesprochen habe, dass man diesen Veränderungsprozess beginnt und diese Person darin unterstützt. Unterstützt, wenn sie wieder zurückfällt und dann ihr wieder aushilft und sagt, hey, komm, lass uns das nochmal angehen. Den Süchtigen zu ermutigen, ihm weise Ratschläge zu geben und auch zu helfen, Schutzmauern aufzubauen, all das, was unter die Nachsorge fällt. Dann geht es darum, ihn dabei zu begleiten und nicht nie verurteilen. Weil wenn der Süchtige wirklich frei werden will, und du siehst, dass er wirklich daran arbeitet, dann sind Rückfälle nicht dramatisch. Sie sind nicht gut. Aber wichtig ist erstmal das Bekenntnis und der Veränderungswille dieser Person. Und vor allem bete. Bete die ganze Zeit in diesem ganzen Prozess. Denn wahre Herzensveränderung passiert nicht durch dich oder mich, sondern alleine durch Gott. Und so komme ich auch zum Schluss der Predigt. Wir haben gesehen, das Wesen der Sucht ist, dass sie gleichzeitig Versklavung und gleichzeitig Freiwilligkeit ist. Wir brauchen Gott, dass er uns da rausreißt. Alleine wirst du da nicht rauskommen. Ich lade dich ein, kenne heute deine Schuld und tu den ersten Schritt in Richtung Veränderung. Auch wenn du schon Christ bist und dich wieder Sünde gefangen genommen hat, dann tu wieder den ersten Schritt, bekenne und dann verbring Zeit mit Gott und lass dich von ihm verändern.